Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Tune 2,6 Radio Free FM um 16 Uhr mit der Plattform wie jeden Tag auf diesem Sender. Mein Name ist Maximilian Strauß und heute, es könnte eigentlich kein besserer Tag für diese Sendung sein, denn alle, die heute irgendwo mit dem Zug hinfahren wollten, sahen sich den erneuten Streikwellen der GDL konfrontiert und das Thema Tarifvertrag auch nicht nur bei der Bahn, sondern auch im Flughafengewerbe derzeit in aller Munde. Alle Reisende brauchen da derzeit ein dickes Fell und ja, dementsprechend vielleicht an der Zeit, dass wir in der Plattform mal über das Thema Tarifverträge bzw. Gewerkschaften reden. Und dazu passen auch heute meine Gäste, die Bärbel Mauch und die Antje Trusin vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Herzlich willkommen bei mir im Studio bei Radio Free FM. Schön, dass Sie beiden heute den Weg und die Zeit zu mir gefunden haben.
Vielen Dank. Hallo.
Vielleicht, um es gleich nochmal richtig zu stellen, ich bin jetzt mit der GDL eingestiegen. Ich habe Sie beiden das im Voraus auch gefragt. Die GDL ist eine staatliche Gewerkschaft, gehört somit nicht zu Ihnen.
Gewerkschaften sind nie staatlich. Die GDL ist im Beamtenbund angeschlossen, nicht im Deutschen Gewerkschaftsbund. Unsere Eisenbahnergewerkschaft heißt EVG, Eisenbahner- und Verkehrsgewerkschaft.
Das ist schon mal das erste Wichtige, was wir heute zu sagen haben. Und umgekehrt natürlich dann die Frage, welche Gewerkschaften gehören dann in Ihnen, wovon Sie der Dachverband sind?
Also zu uns gehören die IG Metall.
Verdi, die Dienstleistungsgewerkschaft, die Nahrung, Genuss, Gaststätten.
Die IGBCE, also Bergbau, Chemie, Energie.
Die GEW, Erziehung, Wissenschaft.
Die GDP, Gewerkschaft der Polizei. Da gibt es auch wieder die Deutsche Polizeigewerkschaft, die zum Beamtenbund gehört. Aber die Gewerkschaft der Polizei, GDP, ist beim DGB angeschlossen.
Die IG Bau. Jetzt haben wir 7.
EVG.
Und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Die wir eben schon erwähnt hatten. Genau.
Diese Gewerkschaften sind also unter Ihnen organisiert. Die Gewerkschaft selber jeweils kümmert sich ja um den Tarifvertrag, um die dementsprechend auch angeschlossenen Firmen. Das heißt, was ist umgekehrt ein Stück weit noch Ihre Aufgabe, was Sie als Deutscher Gewerkschaftsbund, quasi als Dachverband für Aufgaben wahrnehmen?
Also wir sind praktisch und theoretisch der politische Arm. Tatsächlich, wie Sie gesagt haben, die Mitgliedsgewerkschaften kümmern sich um ihre Betriebe, um die Tarifverträge, die Verhandlungen mit den Arbeitgeberverbänden. Und wir sind diejenigen, also es gibt zum Beispiel einen gemeinsamen Aufruf zum Antikriegstag, einen gemeinsamen Aufruf zu den Ostermärschen. Und wir machen eben solche, man hat Rentenkampagne, wir machen auch Kampagne zur Jugendarbeit. Das läuft auch viel über uns, die Gewerkschaftsjugend. Zum Beispiel, die macht gerade was zum jungen Wohnen, das ist ein DGB-Thema, da sind sie alle mit dabei. Und unsere jetzige Kampagne zur Tarifwende ist auch eine DGB-Kampagne, wo alle Mitgliedsgewerkschaften unterstützen und dabei sind und aufrufen, teilzunehmen oder sich irgendwie zu beteiligen.
Wir machen zum Beispiel auch, vertreten die Gewerkschaften in vielen Gremien, bei der Arbeitsagentur, bei der IHK und der Handwerkskammer in bestimmten Ausschüssen, wo einfach nicht jede Gewerkschaft jemand schicken kann, weil es gibt ja große Gewerkschaften, aber auch sehr kleine, die wenig Personal haben. Da wird dann der DGB in Anführungszeichen vorgeschickt. Und wir versuchen auch gelegentlich bei Interessenkollisionen ein Stück weit zu koordinieren, weil manchmal gibt es ja Bereiche, die sich überschneiden. Und was wir natürlich auch machen, wir bereiten den 1. Mai vor und jetzt aktuell gerade sind wir auch involviert in das neue Bündnis für Demokratie und Vielfalt oder Vielfalt und Demokratie. Ich weiß gar nicht, wie rum jetzt. Und das wird auch ein Stück weit betreut von unserem ehrenamtlichen Vorstand.
Vielleicht, wenn Sie jetzt gerade gesagt haben, manche Gewerkschaften sind ein bisschen größer, manche ein bisschen kleiner, mal die Frage, was ist denn tatsächlich eigentlich die größte Gewerkschaft in Deutschland?
Die größte Gewerkschaft nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa ist die IG Metall. Und danach kommen in der Regel die Dienstleistungsgewerkschaften, also in den unterschiedlichen Ländern, wobei es natürlich innerhalb von Europa ganz unterschiedliche Gewerkschaftstraditionen gibt. Wir haben hier seit dem Zweiten Weltkrieg als Lehrer aus der Nazizeit die Einheitsgewerkschaft, aber wie beispielsweise in Frankreich gibt es sogenannte Richtungsgewerkschaften, die sich auch ein bisschen an der politischen Richtung orientieren und deswegen mehr die reine Lehre vertreten können an der einen oder anderen Stelle, aber halt auch viel kleiner, viel zerstrittener und deutlich weniger schlagkräftig sind.
Vielleicht, um das noch mal ein bisschen klarer zu stellen, was bedeutet das dann ganz konkret? Was ist jetzt eine Einheitsgewerkschaft? Was ist daran, sage ich mal, ausschlaggebend?
Ja, das sind die Mitglieder teilweise in der CDU, es sind manche in der Linkspartei. Also das ist einfach ein ganz anderes Spektrum. Das heißt, man ist größer, man ist schlagfertiger, aber man hat natürlich auch viel mehr unterschiedliche, auch politische Interessen auszugleichen. Das ist bisweilen eine Herausforderung.
Das kann ich mir vorstellen. Politik ist nie das einfachste Thema und verschiedene Meinungen sowieso nicht. Vielleicht, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, Sie haben ja schon angesprochen, dass Sie natürlich auch Aktionstage haben, auf die möchten wir natürlich heute auch noch zu sprechen kommen, aber ich möchte eher mal, ja, so ein paar Jahre, vielleicht sogar untertrieben, aber ein Stück in der Geschichte zurückspringen und mal Sie fragen, wie es denn überhaupt zustande kam, dass wir heute Gewerkschaften bzw. Tarifverträge haben, was dort die geschichtlichen Hintergründe sind, wie es dazu gekommen ist.
Ich fange vielleicht mal an. Also im Prinzip gibt es Gewerkschaften etwas länger als Tarifverträge. Also die ersten Gewerkschaften in Deutschland sind so in den 1860ern nachgewiesen. Die ersten richtigen Tarifverträge, zumindest den ersten, der dann auch fürs ganze Deutsche Reich galt, den gab es, glaube ich, erst 1893. War ein Druckertarifvertrag, wenn ich mich richtig erinnere. Aber der Kampf um die Arbeitsbedingungen ist natürlich das ureigenste Thema der Gewerkschaften. Und es hat dann halt noch ein paar Jahre gedauert, bis die dann auch in Verträge gegossen worden sind. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass früher noch nicht so viele in der Arbeiterschaft tatsächlich auch schreiben konnten. Ja, also auch Schulbildung ist ja eine Errungenschaft des späteren 19. Jahrhunderts gewesen. Man hat früher vieles auch mündlich geklärt oder dann halt auch per Handschlag, aber auf jeden Fall, bis es fixiert, schriftlich fixiert wurde, hat's gedauert und dann hat's noch mal länger gedauert, bis nach dem Ersten Weltkrieg, bis auch anerkannt wurde, auch von der Arbeitgeberseite, dass Tarifverträge, die mal ausgehandelt wurden, halt dann auch bindend sind. Man hat öfter mal einen Streik gehabt, man hat sich nach dem Streik geeinigt, aber es war dann so, das Papier oder die Abmachung galt dann aus Sicht der Arbeitgeber doch nicht, wenn der Streik vorbei war. Und insofern ist die geregelten Arbeitsbedingungen, was Lohn angeht, was die Länge der Arbeitszeit angeht und was auch Urlaub oder Befreiung von Sonntagsarbeit oder so angeht, tatsächlich eine Errungenschaft des, sage ich mal, frühen 20. Jahrhunderts. Und gewerkschaftliche Ideen sind nicht gerade hier in Oberschwaben entstanden, sondern die sind durch Wanderarbeiter hierher getragen worden, die auf der Suche nach der nächsten Beschäftigung durchs ganze Reich gereist sind und als hier in Ulm dann die ersten Metallbuden aufkamen, haben die sich hier dann halt auch angesiedelt und die gewerkschaftliche Idee groß gemacht. Also gibt ja noch immer einige Betriebe, die ihre Wurzeln da haben in dieser Zeit. Und am bekanntesten ist, denke ich, Magirus auch.
ist natürlich eines der ältesten Unternehmen auch in Ulm. Auch verständlich, dass da natürlich dann die Gewerkschafter mit zuerst am Werk waren. Sie haben ja schon auch jetzt erwähnt, interessant, dass ja das Papier früher sozusagen ein Stück weit geduldig war, oder man könnte auch sagen, für manche Arbeitgeber mehr so eine Richtlinie als Regel dargestellt haben. Heutzutage werden Tarifverträge ja etwas strenger natürlich auch umgesetzt. Ich weiß gar nicht, haben Sie eine Zahl, in wie vielen Unternehmen es so ungefähr einen Tarifvertrag gibt? Wie groß, sage ich mal, die Beschäftigung außerhalb eines Tarifvertrages ist?
Also ich kann die Zahl der Unternehmen nicht sagen, aber ich weiß, dass etwas weniger als 50% der Beschäftigten in Unternehmen arbeiten, die keinen Tarifvertrag haben. Ja, und auffällig ist halt, das muss man ganz klar sagen, je größer das Unternehmen, desto größer auch die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Tarifvertrag hat. Da gibt es dann unterschiedliche Formen, Haustarifverträge. Es gibt Flächentarifverträge, die dann für eine ganze Tarifregion, meistens deckt sich das mit dem Bundesland, gelten. Aber inzwischen haben wir tatsächlich die Situation, nachdem das tatsächlich auch mal 73% der Beschäftigten waren, die von dem Tarifvertrag geregelt waren, dass die Zahl zurückgeht. Was zum Beispiel auch damit zu tun hat, dass viele kleine Firmen und dass viele kleine Start-ups meinen, sie haben Tarifverträge nicht nötig.
Wie sehen Sie das?
Naja, ich sehe das natürlich anders, weil, also es kann ja sein, dass man, wenn man jung ist, frisch von der Uni, ja, noch nicht so Bedürfnisse hat, noch nicht überlegen muss, kann ich mir die Wohnung mit den zwei Kinderzimmern leisten, was wird irgendwann mal aus meiner Rente, wer soll meine Pflege bezahlen? Aber meine Erfahrung ist ernsthaft die, je älter man wird, desto mehr macht man sich halt auch Gedanken um die Zukunft. Und dann kommen viele auch zu der Einsicht, dass es besser ist, vernünftige Arbeitsbedingungen, vernünftige Arbeitszeiten und vernünftiges Entgelt zu haben, damit man später auch mal eine gute Rente hat.
Ja, also dem kann ich mich nur anschließen. Ich war auch schon in Startups und die sind alle super cool drauf, die sind alle nett und fleißig und die gucken auch nicht auf die Uhr. Wenn die an was dran sind, dann ist denen auch wurscht, wenn es abends Szene ist. Aber das geht halt tatsächlich nur in so einer Lebenssituation, wie Antje gerade gesagt hat. Wenn ich jung und unabhängig bin, topfit, also keinerlei Krankheit, auch nur irgendwo im Anflug ist. Aber für Frauen geht's los mit der Schwangerschaft, überhaupt mit der Familienplanung, dann ist das schon nicht mehr so witzig. Und dann kann man halt nicht mehr bis abends um 10 mit den Kolleginnen und Kollegen nur an irgendeinem Projekt rumspinnen und begeistert arbeiten, dann ist daheim einfach, muss man sein, dann ist man raus. Und dann, ja, dann ist es doch besser, man ist abgesichert, es gibt Regeln und nicht jeder ist so frei und macht halt gerade, wie er oder sie will. Also das ist schon sehr, sehr gefährlich. Und die Startups, da tun wir uns natürlich schwer, da reinzukommen. Das sind ja auch keine Großbetriebe normalerweise. Das sind ja so kleine, was weiß ich, Dutzend oder 15, 20 Leute. Und da haben wir natürlich auch nicht die Kapazitäten. Und es ist halt bedauerlich, dass die dann erst durch schlechte Erfahrungen, die sie alle miteinander machen, dann dazulernen. Das ist ein bisschen schade, weil es gibt ja die Erfahrungen und es gibt kluge Köpfe wie uns, die es ihnen eigentlich von vornherein sagen könntet, dass der andere Weg der bessere wäre.
Also wir haben ja nun tatsächlich auch, so modern wir geworden sind, noch Arbeitsbedingungen, die extrem belastend sind. Also gerade hier im Metallbereich, ja, da wird geschichtet, ja. Also gerade Nachtschichten oder Spätschichten sind ungeheuer belastend, ja. Bringen den ganzen Schlafrhythmus durcheinander, wenn man dann mal frei hat. Man ist auch sozial ein Stück weit benachteiligt, weil man arbeitet, wenn andere feiern oder Freizeit haben. Also da hängt ja ein ganzer Affenschwanz dran, ja. Und deswegen ist es schon gut, dass Tarifverträge nicht nur das Finanzielle regeln, sondern eben auch die Frage von Freizeit, die Frage von Urlaub. Und was zunehmend wichtiger wird, weil sich ja doch einiges ändert in der Wirtschaft, die Frage von Weiterqualifizierung innerhalb zum Beispiel einer Firma, aber auch von Weiterqualifizierung, wenn man dann die Firma wechseln muss, weil das ist so ein Schlagwort aus der gewerkschaftlichen und gesellschaftlichen Diskussion, Transformation stattfindet. Wir müssen wegkommen vom Verbrennermotor, neue Technologien entdecken. Und um auf die vorbereitet zu sein, muss man halt auch den Zeitraum und die finanziellen Ressourcen haben, um sich weiter zu qualifizieren. Und es gibt tatsächlich auch Tarifverträge, die das Thema Qualifikation, Weiterqualifikation zum Thema haben. Mhm. Also das ist immer nicht nur so, es geht um den Lohnzettel, sondern es geht schon auch um die Zukunft. Wo stehen wir technisch mit unserer Wirtschaft, Gesellschaft in 20 Jahren?
Und es gibt einige Gewerkschaften, die haben schon, also IG Metall macht das seit vielen Jahren, immer wieder Beschäftigtenumfrage. Und das heißt, es ist nicht eine Mitgliederumfrage, sondern tatsächlich Beschäftigte, unabhängig, ob sie in der Gewerkschaft organisiert sind oder nicht. Und da kommt ganz viel raus, einfach diese Vereinbarkeitsthematik. Ne? Also die Leute wollen, Geld ist das eine, aber auch bei der EVG haben wir das mal gemacht und da kam wirklich raus, die Leute wollen lieber auf ein bisschen mehr Geld verzichten und dafür aber ein paar Tage mehr frei im Jahr, die sie natürlich selbstständig wählen können. Und das ist ein unheimliches, also es ist einfach Lebensqualität, die Leute einfordert. Und die hängt nicht nur am Geld, das man kriegt. Klar muss man ordentlich bezahlt werden, man arbeitet ja auch gut, aber es sind einfach nur andere Sachen und das ist in Tarifverträge einfach für alle dann geregelt. Da muss nicht jeder und jede hin und je nachdem, wie ich heute aufgelegt bin oder als Frau, Frauen tun sich eh schwerer, was einzufordern. Männer treten da etwas selbstbewusster auf, aber es kann ja nicht daran liegen, dass ich mehr kriege. Ne? Also es sollte ja eigentlich so geregelt sein, dass alle auch Menschen, die jetzt nicht so zum Chef reinrennen und sagen, und jetzt gibst du mir aber 100 oder mehr auf die Stunde oder so, dass die eben auch zu ihrem kommen. Und das kann man halt über Kollektivverträge, und das sind Tarifverträge, erreiche ich auch nicht in Individualverhandlungen.
Also gerade in der wirtschaftlichen Situation, jetzt, ich wollte Sie nicht unterbrechen, aber ich schiebe es einfach nach, bevor ich es vergesse. Gerade in den letzten Jahren jetzt, also auch mit der Energiekrise und als in der Zeit nach Corona, sind durch Tarifverhandlungen auch Zusatzleistungen verhandelt worden, wie zum Beispiel Energiekostenpauschalen oder Inflationsausgleichszahlungen, das war das Wort, das mir gerade gefehlt hat, die ein Stück weit abgesichert haben, weil rein faktisch ist es so, trotz aller Tarifverträge, die wir haben, kann man statistisch in den letzten Jahren Reallohnverlust feststellen. Weil halt die Inflation so hoch ist. Das heißt, du hast einen Tarifvertrag, wo du mit 4% abschließt. Aber das nützt dir nichts, wenn die Inflation gerade 7% hat, weil die Gaspreise und die Ölpreise hochgeknallt sind. Und auch da kann über Tarifverträge sichergestellt werden, dass die soziale Situation gesichert wird.
Weil halt für die nicht so doll verdienen. Ne? Also wenn jemand sehr gut oder mindestens gut verdient, kann mal so eine Krise auch, hat vielleicht ein paar Rücklagen oder sowas, aber es gibt halt ganz viele, die, da reicht's nicht mal, also dass der Monat noch ganz schön lang, bis das letzte Geld ausgegeben ist. Und für die muss man halt auch einfach mitdenken und die muss man absichern. Und das war in den letzten Jahren tatsächlich war gut, dass es da die Gewerkschaft erkannt hat.
Also ich höre schon deutlich, dass Tarifverträge auf jeden Fall natürlich eine Möglichkeit auch sind, einfach eine große Beschäftigtenzahl gegenüber den Arbeitgebern zu vertreten, gemeinsam auch ein Stück weit auf natürlich so Themen wie Lohnerhöhung aufmerksam zu machen, zu verhandeln, aber natürlich auch die Rahmenbedingungen festzulegen. Und wir steigen da nochmal tiefer ein auf der 102,8. Radio Free FM mit der Plattform und dem Deutschen Gewerkschaftsbund. Bärbel Mauch und Anja Treusen bei mir in der Sendung. Wir sprechen über die Herkunft der Gewerkschaften bzw. wie die Tarifverträge entstanden sind. Antje kennt sich gut aus mit der Geschichte, hat uns schon gesagt, die ersten Gewerkschaften sind so um 1860 rum entstanden, damals von Wanderarbeitern, die einfach gerade mit der Metallindustrie irgendwann gesagt haben, sie möchten sich da ein bisschen organisieren, einheitliche Regeln festlegen, und 1893 in etwa gab es dann auch mal den ersten Tarifvertrag, wo das schriftlich festgehalten wurde. Seitdem sind natürlich einige Jahre vergangen, die Zahl der Tarifverträge geht in Deutschland zurück, war mal bei über 70%. Jetzt ist es etwa 50-50, sage ich jetzt einfach mal. Und da, Antje, vielleicht an dich die Frage, aber natürlich, Frau Mauser, können genauso antworten. Sie hatten schon angesprochen, so Start-ups sind da oft dabei, keine Tarifverträge zu haben. Das kann natürlich unterschiedliche Gründe haben. Zum einen, Sie haben gesagt, dass Sie es vielleicht nicht für notwendig halten. Ich könnte mir an der Stelle auch vorstellen, dass vielleicht viele Startups oder auch sehr kleine Unternehmen sagen, ach, wenn wir jetzt hier für 10 Beschäftigte anfangen, so einen Vertrag aufzulegen, da sind wir doch schneller fertig, wenn wir jeden einzeln regeln. Kann verschiedene Gründe haben. Sind es wirklich aber die Startups, warum die Zahl der Tarifverträge in Deutschland zurückgeht, oder gibt es da vielleicht noch weitere Gründe?
Also es gibt schon weitere Gründe. Das hat einfach auch mit einer Veränderung der Gesellschaft insgesamt zu tun. Also man geht ja auch jetzt nicht mehr lebenslang in den Sportverein oder man bindet sich lebenslang an irgendeine Naturschutzorganisation. Da ist vieles, das schöne Wort verwende ich jetzt einfach mal, volatiler geworden, also flexibler und nicht mehr so stark gebunden. Man ist auch manchmal nicht sein ganzes restliches Leben mit derselben Person verheiratet. Da ist tatsächlich vieles flexibler geworden. Und es gibt vor allen Dingen auch für Ostdeutschland Untersuchungen, dass man sich da insgesamt auch nicht so gerne an Organisationen bindet. Nichtsdestotrotz muss ich da schon nochmal eine Lanze für kleine Betriebe brechen, weil also zum Beispiel im Handwerk ist es natürlich so, dass die über Innungen gebunden sind. Und da gibt es in der Regel auch tarifvertragliche oder zumindest gemeinsame Regelungen, wie die Löhne stattzufinden haben. Und ich würde auch gerne noch anbringen, dass natürlich Tarifverträge auch den Unternehmen nutzen. Denn hast du einen Tarifvertrag für ein bestimmtes Gebiet und alle Unternehmer halten sich an den Tarifvertrag, hast du natürlich auch die Möglichkeit, Schmutzkonkurrenz zu vermeiden. Und alle zahlen gleich und haben insofern auch gleiche Wirtschaftsbedingungen. Also Tarifverträge sind nicht nur etwas, was nur den Arbeitnehmer nutzt. Aber zurück zur Bindung oder Nichtbindung. Es hat sich einfach wahnsinnig viel verändert. Es gibt ja auch Untersuchungen darüber, dass die Phase, in der wir jetzt noch sind, die Postmoderne, einfach bisherige strukturelle oder milieugebundene Bindungen aufgelöst hat und spielt da natürlich schon ein Stück weit mit rein. Also im Prinzip muss mit jeder neuen Generation, mit jedem neuen Ausbildungsjahrgang geschaut werden, dass die Leute wieder in Gewerkschaften eintreten, weil Gewerkschaften sind ja in der Regel auch eine Voraussetzung für eine tarifliche Organisation. Und das ist manchmal schon ein Kampf. In manchen Unternehmen läuft es richtig gut durch und manchmal ist es halt nicht ganz so einfach. Und da muss man dann halt schauen, wie man die entsprechende Basis erhält.
Tatsächlich immer mehr Betriebe, die aus der Tarifbindung aktiv austreten. Also die sind ja dann Mitglied in ihrem Arbeitgeberverband, der diesen Tarifvertrag abgeschlossen hat. Und dann erpresset sie ein Stück weit euren Verband und sagt, entweder ich trete aus oder ich bleibe Mitglied, aber ich anerkenne den Tarifvertrag nicht mehr. Der gilt dann für meinen Betrieb nicht mehr. Und welcher Verband wird er Mitglied gehen lassen, freiwillig, ne? Also es sind ja doch auch Bindungen da oder auch Mitgliedsbeiträge, die ja vermutlich auch ganz gebraucht werden für so einen Verband. Und dann sind die auf einmal nicht mehr an den Tarifvertrag gebunden. Da gibt's Mittelständler, ne? Also es sind dann nicht die kleine Bude unbedingt. Das sind wirklich so Mittelständler mit ein paar hundert Beschäftigten. Und dann kann der Betriebsrat sich auf den Kopf stellen und toben und machen. Und auch die Belegschaft, das ist erstmal ein Fakt. Manchmal kriegt man sie wieder zurück, aber in die seltensten Fälle. Also das ist dann einfach passiert und da kommt eigentlich der größte Rückgang, dass die einfach die Tarifbindung aufkündigen.
Jetzt könnten ja viele Arbeitgeber sagen, durch so einen Tarifvertrag sind sie mehr oder weniger auch daran gebunden, Löhne in gewissen Höhen zu zahlen, gewisse Rahmenbedingungen zu schaffen. Also Unternehmen finde ich es vielleicht auf den ersten Blick ein Stück weit attraktiver zu sagen, naja, ich habe keinen Tarifvertrag, ich kann aber diese Rahmenbedingungen, die da drin stehen, ein Stück weit ja freiwillig dennoch umsetzen. Und wenn dann irgendwie wirtschaftlich es nicht mehr so gut läuft, dann kann ich da ein Stück weit zurückrudern, kann da reduzieren oder sowas in diese Richtung. Was hat's denn aus Ihrer Sicht für Vorteile für Unternehmen oder was sind denn so Argumente für einen Tarifvertrag, dass ein Unternehmen sagt, ja, ich binde mich an so einen
Vertrag. Also zum einen habe ich halt nicht jeden Tag stundenlang irgendwelche Leute vor meiner Tür stehen, die gerade mal wieder für sich selber was Neues verhandeln wollen. Zum anderen das, was Antje gesagt hat, es ist einfach eine gewisse Egalität da. Betriebe in der Größenordnung und in dieser Branche, die haben einfach die gleiche Rahmenbedingungen. Das heißt, die sind natürlich in Konkurrenz zueinander, aber die Bedingungen sind dieselbe. Dann zieht jemand vielleicht um und geht dann zum anderen Betrieb, aber wird jetzt nicht bewusst einen anderen Betrieb suchen, nur weil der jetzt viel Dollar zahlt oder mich mit irgendwas lockt. Das ist einfach durch die Tarifverträge, sind die sich alle einigermaßen gleichgestellt und damit ist auch ein Stück weit Friede auf der Ebene. Und sie sind ja wirklich, also da ist so viel ausgehandelt worden von der Verbandsseite, also Gewerkschaft und Arbeitgeberverband. Die Mühe muss ich mir dann gerne machen als Arbeitgeber. Da bin ich einfach auf der sicheren Seite. Und
naja, wir haben ja auch eine Situation, das ist jetzt ein Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben, dass inzwischen Unternehmen teilweise auch um Fachkräfte konkurrieren müssen. Da geht es nicht mehr um die Konkurrenz mit dem Mitbewerber, sondern darum, genügend Mitarbeiter zu haben. Oft können hier auch in der Region speziell Stellen nicht mehr besetzt werden. Und wenn du dann sagen kannst, also ich habe einen Tarifvertrag, da steht drin A, B, C und D, das ist besser als das Unternehmen, das keinen Tarifvertrag hat, dann ist man natürlich auch als Arbeitgeber attraktiver für die Mitarbeiter. Natürlich kann man bestimmte Sachen auch ohne Tarifvertrag gewährleisten, das sprichwörtliche dienstliche E-Bike oder so, ja. Aber im Prinzip ist ein Tarifvertrag halt etwas, auf das man sich verlassen kann. Und wer will schon Jobhopping machen? Also man will sich natürlich ab einem gewissen Alter sicherlich auch eine gewisse klare berufliche Perspektive aufbauen. Egal, ob jetzt Männlein oder Weiblein oder ob Kinder in der Planung sind oder ob ein Haus bezahlt werden muss. Man braucht einfach wechselseitig Sicherheit. Sicherheit brauchen die Unternehmen, dass sie Arbeitskräfte haben. Sicherheit brauchen die Arbeitnehmer, dass sie einen Arbeitsplatz in Zukunft haben. Und wie gesagt, also durch Tarifverträge regelt man ja nicht nur das Finanzielle, sondern auch Qualifikation. Qualifikation kann auch zu Innovationen führen in bestimmten Bereichen. Das habe ich schon angesprochen, brauchen wir die dringend, um auch morgen noch zukunftsfähig zu sein. Und sowas kommt nicht nur immer aus den Forschungsabteilungen, sondern es gab ja immer auch die Diskussion über Arbeitnehmerinnovation, die im Prinzip in der Fabrikhalle entstanden sind. Und sowas fördert das natürlich, wenn es gute Arbeitsbedingungen gibt.
Nur weil ein Tarifvertrag gilt, heißt das nicht, dass in schlechten Zeiten nicht drüber gesprochen werden kann. Ne? Also die Betriebe, die Betriebsräte und auch die Beschäftigten sind, die hängen an ihrem Betrieb. Das sind wirklich, also die denken für ihren Betrieb mit. Denen ist es nicht egal, ob es dem schlecht geht oder gut geht. Und die sind sehr wohl kompromissbereit und lassen sich auch auf Ausnahme oder mal Aussätze von irgendwas. Also in Verhandlungen ist da ganz oft, also Hauptsache man rettet die Arbeitsplätze. Man hat es ja auch in Corona gesehen mit dem Kurzarbeitergeld. Das war eine super Lösung. Da musste man einfach niemand entlassen. Da haben sich auch alle drauf eingelassen. Und das war auch für viele natürlich finanziell jetzt nicht nur spaßig. Nicht jeder Betrieb stockt auf 90 oder gar 100% auf. Trotzdem, um die Arbeitsplätze und den Betrieb zu retten, lassen sich die Beschäftigten auf vieles ein. Man muss halt miteinander schwätzen und nicht irgendwie von oben runter mit diesem sprichwörtlichen Hammer da irgendwie bestimmen. Und also ein Tarifvertrag ist auch da ein Schutz für alle Seiten.
Also wir können ja den Spieß mal umdrehen, wenn ich darf, oder weil also wir haben ja in ganz vielen Bereichen die Situation gehabt, dass es keine Tarifverträge gab und dass die Leute so elend verdient haben, dass man schließlich den gesetzlichen Mindestlohn einführen musste. Großes Tampana, also die Katastrophe, die Welt geht unter und so weiter. Wir haben jetzt einen gesetzlichen Mindestlohn von etwas über 12 Euro. Und vorher haben die Leute teilweise nur 7 oder weniger verdient. Ja. Ja? Ja. Das ist entstanden, der gesetzliche Mindestlohn, weil es in bestimmten Bereichen keine Tarifverträge gab oder weil die Arbeitnehmerseite da auch recht schwach war, vielleicht auch gewerkschaftlich gar nicht organisiert war. weil man keine guten Bedingungen aushandeln konnte. Also gerade der Mindestlohn ist eine Folge dessen, dass es in bestimmten Bereichen keine Tarifverträge gab. Ja. Und jetzt gibt es die ersten Auswertungen, welche Folgen das hat, dass Mindestlohn gezahlt wird. Und siehe da, etlichen Leuten geht es deutlich besser. Ja, also wer so knapp überhalb vom Mindestlohn verdient, der ist natürlich immer noch nicht super gestellt und hat Probleme, gerade in der jetzigen Situation mit den Energiepreisen. Aber ich will gar nicht wissen, was für eine Katastrophe passiert wäre, wenn das nicht eingeführt worden ist. Und da hat halt im Unterschied zu Tarifverträgen, die ja zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und ohne staatliches Einwirken ausgehandelt werden, tatsächlich der Gesetzgeber eingreifen müssen, weil die Situation so katastrophal war. Weil die Frage des Entgelts hat natürlich dann auch Folgen für die Rente, Folgen für die Pflege, wenn man dann alt ist. Also da hängt ja deutlich mehr dran als nur, ich kann zweimal im Jahr in Urlaub fahren, wenn ich mir das überhaupt leisten kann, sondern das reicht da, die Folgen reichen ganz weit in die Zukunft.
Aber auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt gerade ansprechen, das Thema Mindestlohn, haben manche eben auch im Voraus gesagt, naja, wenn der Mindestlohn kommt, dann wird das auch ein Stück weit zur Reduktion der Arbeitsplätze führen, dass Unternehmen zwar dann den Mindestlohn zahlen, aber die Zahl der Beschäftigten entsprechend eben reduziert, um eben unterm Strich wieder dieselbe Summe für ihre Mitarbeiter auszugeben.
Lässt sich nicht feststellen. Also ist tatsächlich nicht passiert. Also das war eine Drohkulisse, die sie natürlich aufgebaut haben, weil alles, was man mehr zahlen muss, ist ja Horror und ganz furchtbar. Es ist nicht passiert. Also das ist tatsächlich die einzige Folge sind wirklich, die Leute verdienen besser, schon ein Stück weit ja auch Wertschätzung der Arbeit. Wenn man jetzt am Ende schon als anständige Lohn nehmen, dann was man anständig bezahlt wird, das ist immer noch viel zu wenig, um ein gutes Leben zu haben, aber es ist doch, ob 5 oder 12 Euro, also 40 ist doch ein Riesenunterschied oder 7 Euro, wie es bei vielen war. Und es ist kein Arbeitsplatzabbau passiert. Das war einfach nur gedroht. Und
also auch in den Bereichen wird krampfhaft nach Fachkräften gesucht, ja?
Ja.
Vielleicht um aber dann nochmal jetzt zu den Tarifverträgen auch zurückzukommen. Ist es denn tatsächlich so, dass es Beschäftigten in Tarifverträgen grundsätzlich erstmal besser geht wie in Unternehmen, wo keine Tarifverträge existieren? Weil im Volksmund sagt man immer, wenn du zu einem Unternehmen mit Tarifvertrag gehst, dann geht's dir besser. Ist das wirklich so oder gibt's auch Ausnahmen, wo man sagt, naja, man kann auch mal besser als im Tarifvertrag fahren, aber es gibt eine Tendenz zum Beispiel.
Naja, es gibt natürlich außertariflich Beschäftigte, die dann weit über dem Tarifvertrag verdienen. Das ist dann meistens die Führungsebene. Wir sind ja alle praktisch veranlagte Menschen. Wir wissen, wie viele Chefs es gibt und wie viele Leute es gibt, die die Arbeit machen. Entschuldigung.
Ist schon gut.
Große Grube, ja. Ich habe das jetzt... also insofern, das sind natürlich in der Regel die Ausnahme der Leute. Und natürlich kann es sein, dass es mal die eine oder andere Firma gibt, aber mir fallen jetzt nicht 100.000 Beispiele ein. Mir fallen aber etliche Beispiele ein, wo es ohne Tarifvertrag halt schlechter läuft. Und mir fallen sogar Beispiele ein, wo die Hauptfirma Tarifverträge und Haustarifverträge hat, so wie das VW macht, und dann Subunternehmen hat, zum Beispiel im Zulieferbereich, die keinen Tarifvertrag haben, was dann innerhalb des gleichen wirtschaftlichen Komplexes zu enormen Unterschieden führt. Das ist auch, glaube ich, letzte Woche durch die Presse gegangen, dass das so der Fall ist. Und es gibt halt auch diese Beispiele, auch im Bereich der Start-ups oder der relativ jungen Unternehmen, wo offensichtlich ist, dass es ohne Tarifvertrag und vor allen Dingen als Vorstufe auch ohne Betriebsrat katastrophale Arbeitsbedingungen sind. Ja, also ein Beispiel ist der ganze Lieferando-Komplex, wo die Leute wirklich massiv unter Druck stehen. Ein Beispiel dafür ist Amazon. Also natürlich bin ich jetzt mal ehrlich, bestelle ich auch mal ein Buch dort oder sonst irgendwas, aber immer mit deutlich schlechtem Gewissen, weil da halt in den Lieferzentren die Arbeitsbedingungen ganz katastrophal sind. Und da versuchen Gewerkschaften, vor allen Dingen Verdi, schon seit Jahren einen Fuß in die Tür zu kriegen und werden da teilweise auch mit völlig unschöne Methoden versucht rauszudrängen. Oder Betriebsräte, die ja eigentlich gesetzlich ganz stark geschützt sind, werden da massiv unter Druck gesetzt. Also es ist nicht alles wunderbar.
Wir haben auch das Beispiel in der Fleischindustrie. Da ist tatsächlich der Tarifvertrag jetzt allgemein verbindlich erklärt worden, weil ja in Corona kam das ja erst so richtig. Also man wusste es ja schon vorher. Also wir haben ja auch Beratungsstelle, wo sich um die Menschen kümmern. Das sind ja ganz viele osteuropäische Beschäftigte. Und wir wissen, wie beschissen das da zugeht. Aber in Corona ist halt wirklich durch diese ganze Beschränkungen, die da waren, ist das ja alles aufploppt. Und dann hat man erst mal gesehen, wie die dort schaffet und wie die dort unterbracht sind, also was für katastrophale Bedingungen das dort sind. Und der Tarifvertrag ist allgemeinverbindlich erklärt worden, weil es einfach anders nicht geht. Diese Fleisch, wie heißt der, Tönnies, gell? Das ist doch auch irgend so ein Großfleischmacker da. Und der verspricht dann alles, aber ob er sich dran hält, jetzt ist es allgemeinverbindlich, jetzt ist es Gesetz, jetzt muss er. Mhm. Anders wäre das niemals gegangen. Und da wären immer noch diese hundsmiserable Bedingungen, wo die Leute nur ausbeutet werden und gar keine Chance sind. Es sind natürlich auch Menschen, die können ihren Arbeitsvertrag nicht lesen. Die wissen gar nicht, was sie unterschrieben haben. Wobei ja, egal was sie unterschreiben, wenn es gegen das Gesetz verstößt, ist es ungültig, ne? Auch trotz Unterschrift, das ist schon klar. Aber wer es nicht versteht, kann auch nicht dagegen vorgehen. Er denkt halt, das ist alles, hat alles seine Richtigkeit. Und da hat man den Tarifvertrag dann tatsächlich erhöht, weil es anders ging es nicht.
Das heißt, der Tarifvertrag, der regelt auch eigentlich relativ viele Bereiche. Da geht es nicht nur um das Thema finanzielle Entlohnung inklusive Sonderzahlungen, Arbeitszeit, sondern auch das Thema Urlaub, auch solche Rahmenbedingungen, die eigentlich schon in Richtung, ich würde fast sagen, Arbeitssicherheit auch gehen. Oder wie breit, in welcher Breite umfasst eigentlich ein Tarifvertrag? Welche verschiedenen, wie muss ich sagen, Spektren oder Eigenschaften sind da eigentlich tatsächlich alles mit erfasst?
Also da ist auf jeden Fall Arbeitszeit drin, also die Länge der wöchentlichen Arbeitszeit. Das gibt's ja dann, ne? Also die 35-Stunden-Woche war ja damals ganz groß. Ist ja immer nur sensationell, so wenig zu arbeiten. Und im ÖD sind es, glaube ich, immer noch äußerst 40 oder 42 Stunden, ne? Also ja, wesentlich mehr.
Also wir haben natürlich schon die Gesetze, also wie das Urlaubsgesetz, Arbeitszeitgesetz und so weiter, Teilzeitbefristungsgesetz als Grundlage. In der Regel regeln Tarifverträge das, was darüber hinausgeht und was dann Arbeitsplatz vielleicht auch so ein bisschen attraktiver macht als im Durchschnitt. Also man darf nicht unter die gesetzliche Regelung drunter fallen. Es gilt auch immer aus Sicht des Arbeitnehmers das Günstigkeitsprinzip. Ja. Also wird immer betrachtet, was ist für die Absicherung des Arbeitnehmers besonders gut, weil der halt als kleines Würstchen, sage ich jetzt mal zugespitzt, einfach nicht die Macht hat, die ein, sage ich mal, Unternehmer hätte. Aber das darüber hinaus können Tarifverträge regeln und das betrifft zum Beispiel auch Altersteilzeit oder Qualifikation oder Übernahme nach der Ausbildung ist auch ein wichtiges Thema, ja, weil wir haben jetzt ja nun einigermaßen günstige Situationen für Azubis, aber vor 10 Jahren sah das noch völlig anders aus. Da hatten wir die Situation, dass die jungen Leute ausgelernt waren und dann keine Anschlussbeschäftigung gefunden haben. Das war eine Katastrophe, hat riesig viele Zukunftspläne kaputt gemacht. Da hat sich das Blatt etwas gewendet, aber es ist natürlich immer noch nicht optimal. Und es sichert dann natürlich auch diejenigen ab, die vielleicht nicht ganz so bei einer Abschlussprüfung waren. Das gibt es natürlich auch. Also das ist eine breite Fläche und im Prinzip kann man da eigentlich alles regeln, was nicht sittenwidrig ist, sofern man sich eben darauf einigen kann. Genau.
Also Urlaub ist auch sowas. Der gesetzliche Urlaubsanspruch ist 20 Tage, wäre 5-Tage-Woche. Ne? Also das sind 4 Wochen im Jahr. Ganz viele haben 30 Tage. Das sind mal 2 Wochen mehr. Das ist ganz schön viel. Also das ist nicht gesetzlich geregelt. Gesetzlich sind sie 20, aber 30 sind natürlich sehr viel schicker.
Vielleicht, wenn man an der Stelle mal den Blick umdrehen. Wir haben jetzt uns viel auch mal mit Geschichtlichem beschäftigt. Jetzt schauen wir mal so ein bisschen eher in die Zukunft gewandt. Es gibt ja immer wieder auch, in Presse kann man es immer auch mal wieder entnehmen, Diskussionen. 35-Stunden-Woche haben Sie eben gesagt, schon eine Sensation. Jetzt wird schon drüber diskutiert. 30-Stunden-Woche, 4-Tage-Woche. Sind das so Themen, die durchaus aktuell auch schon auf Gewerkschaftstischen landen, die da irgendwo mitdiskutiert werden, ob sowas relevant wird? Kann sowas in naher Zukunft schon kommen oder sind das tatsächlich eher noch so, ja, rein theoretische Überlegungen, die abseits der Gewerkschaften hausieren?
Also meine Einschätzung ist eher, dass es noch nicht ganz so, also ich denke mir, dass es vielleicht ein Thema in dieser Beschäftigtenumfrage ist, dass da einfach auch mal danach gefragt wird, wie seht ihr es denn? Die Frage ist, voller Lohnausgleich, was natürlich wichtig wäre, ne? Also 4-Tage-Woche, da machen die Arbeitgeber vielleicht mit, wenn sie nicht wenn sie nicht den Lohnausgleich zahlen müssen. Also das ist so die Frage, ob das die richtige Zeit gerade ist. Da muss man immer schon sehr vorsichtig mit umgehen. Aber es wird natürlich diskutiert, klar. In die Betriebe und auch auf Gewerkschaftsebene, ja. Beim DGB jetzt noch weniger, ne? Also da ist bei uns ist noch nicht so.
Ja.
Bei dir vielleicht.
Nee, der Punkt ist halt einfach, also wenn du Jobs hast, die extrem belastend sind, ja, wie zum Beispiel Schichtarbeit, und ich meine, GDL ist eine Konkurrenzgewerkschaft zu unserer EVG, aber ich kann es schon nachvollziehen, dass jemand, der auf der Lok im Schichtdienst ist, das Bedürfnis hat, mehr Freizeit zu haben, ja. Und 35-Stunden-Woche ist ja jetzt auch mal erstmal nichts, was wir schlecht finden. Ich bin in der IG Metall, ich finde das natürlich super, kann das alles nachvollziehen. Aber in der Breite ist das, glaube ich, eher keine Diskussion. Jedenfalls nicht, wenn es nicht finanziell abgefedert wird, weil die Leute sich das halt nicht leisten können. Lust hätte schon jeder, weniger zu arbeiten. Ja, aber man muss sich das natürlich leisten können. Man darf nicht vergessen, eventuell zahlt man dann auch weniger ein in die Rente, in die Sozialversicherung. Das ist alles Geld, was dann ein Stück weit eventuell fehlt, wenn man älter ist, ne? Und natürlich kann man seine Zeit immer anders verbringen als mit Arbeit. Aber und für viele ist das ja auch ganz wichtig, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie hinzukriegen. Aber da wäre es mir lieber, es würden andere Maßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel der Ausbau der Kinderbetreuung, der ja durchaus einige Jahre Fortschritte gemacht hat, wo aber jetzt aufgrund des Fachkräftemangels tatsächlich auch die Betreuungszeiten wieder eingeschränkt werden. Das kann man nicht dadurch auffangen, dass jetzt wieder die Mamas zu Hause bleiben oder alle, oder nicht alle, aber einige versuchen, Homeoffice und Kinderbetreuung miteinander zu verbinden. Also ich kann nur von mir aus sagen, ich mache wenig Homeoffice, weil wenn ich Homeoffice mache, ist auch mein Hund zu Hause und das ist kein ablenkungsfreies Arbeiten. Und ich glaube, mit einem echten Kind wäre das noch viel schlimmer. Nee, also das ist jetzt nicht die große Diskussion. Wir haben aber tatsächlich, habe ich den Eindruck, wobei ich gar nicht weiß, ob ich das jetzt zahlenmäßig belegen kann, dass auch in den Bereichen, wo eigentlich die 35-Stunden-Woche schon gilt, öfter mal zu Überstunden gegriffen wird. Die müssen dann halt teurer vergütet werden, ja. Aber also das, gerade durch den Fachkräftemangel verschiebt sich da möglicherweise auch was zurück. Das Bedürfnis nach mehr Freizeit ist da, aber ob das tatsächlich umgesetzt werden kann, weiß ich nicht.
Also es gibt da eigentlich mehrere Seiten, die da gegeneinander auch irgendwo abgeglichen werden müssen. Ja, die Arbeitgeber haben natürlich Interessen, Arbeitnehmer haben Interessen. Man versucht im Tarifvertrag, denke ich, nicht den Arbeitgebern irgendwas aufzuzwängen, sondern irgendwo eher auf eine gesunde Basis zu stellen, die für beide Seiten akzeptabel ist und einfach vernünftig zu regeln. Was es um die Tarifverträge drumherum gibt, wir haben vorhin auch das Thema Rente beispielsweise, die finanziellen Möglichkeiten auch schon angesprochen, über Gewerkschaften und Tarifverträge. Die Tarifverträge haben die Land- bzw. die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberlandschaft in Deutschland ein Stück weit für beide Seiten gut geregelt und sorgen für bessere Arbeitsbedingungen, indem sie einfach verschiedene Dinge wie Entgelt, Arbeitszeit und wir haben das eben ausführlich besprochen, natürlich regeln. Unter anderem, weil es ist auch noch gar nicht so lange her, war ja Weltfrauentag. Auch das Thema Gender Pay Gap ist bei den Tarifverträgen eigentlich kein Thema, denn ein Tarifvertrag gilt unabhängig des Geschlechts für beide gleichermaßen, sorgt somit für gleiche Bedingungen und gleiche Bezahlungen. Was dann gerade natürlich auch, wenn man immer, gerade wenn man jung ist, denkt man gar nicht so extrem schon an Aufhören mit Arbeiten, auch wenn, wie Andi richtig gesagt hat, ich glaube, wir alle genug zu tun hätten, auch abseits der Arbeit. Ich glaube, eine Reduzierung bei vollem Lohnausgleich, da würden die allerwenigsten Nein sagen. Aber trotzdem, irgendwann kommt die Zeit der Rente, des Ruhestandes, und dann ist natürlich auch gerade das Thema, wie viel hat man da entsprechend auf seine Sozialversicherungskonten einbezahlt, auch ein wichtiges Thema. Ja, Antje?
Ja, ich habe nur gerade überlegt, wie ich das jetzt geschickt hinkriege, noch zu erwähnen, dass wir in den nächsten Tagen Aktionstage zum Thema Tarifverträge und Tarifwende haben, wobei die Tarifverträge und das, was sie regeln, das eine sind. Das andere ist aber, dass wir auch wollen, dass Kommunen diese Tarifverträge dann bei den öffentlichen Aufträgen, die sie vergeben, anwenden. Und ich weiß, das ist jetzt ein kleiner Sprung, aber ich fände es einfach schade, wenn dieser Aspekt gar nicht erwähnt würde. Wir haben hier in Ulm auch schon einen Vorstoß gemacht und über die SPD-Gemeinderatsfraktion den ehemaligen Oberbürgermeister darauf angesprochen. Der hat uns dann auch beziehungsweise der SPD zurückgeschrieben, dass natürlich alle Regelungen befolgt werden. Aber ein Punkt, für den wir auch kämpfen, was sicherlich auch in den Diskussionen in den nächsten Tagen eine Rolle spielen wird, ist, dass es oft in den Stadtverwaltungen zu wenig Personal gibt, um auch zu kontrollieren, ob diese Tarifverträge dann angewendet werden. Und das ist ein ganz zentraler Forderungspunkt. Und auch wenn die Frauenfrage vielleicht für mich als Frau auch sehr spannend ist, wollte ich das auf jeden Fall nochmal einschieben, dass wir morgen ab 10 Uhr am Hans- und Sophie-Scholl-Platz Aktionen machen, Informationen verteilen zu dem Thema. Wir sind präsent auf der Straße. Wir haben auch noch ein paar Giveaways vom Internationalen Frauentag, der am letzten Freitag war. Büroklammern, Kugelschreiber, die lavendelfarbenen Gummibärchen haben wir zwar nicht bestellt, aber die, über die haben wir gerade eine Pause gewitzelt. Also wir sind auch ansprechbar und können da ein paar Fragen zum Thema noch vertiefen. Weil da gibt es viele Aspekte, die auch für die Kommunalpolitik wichtig sind, insbesondere weil ja im Juni dann auch Kommunalwahl ist. Und es gibt Berechnungen, dass da ja nicht alle Unternehmen nach Tarifvertrag zahlen, es einen Einnahmeausfall bei den öffentlichen Kassen gibt, der in Baden-Württemberg bei ungefähr 50 Euro pro Person liegt. Das bedeutet, wenn man es auf die Einwohnerzahl von Ulm hochrechnet, fehlen der Stadt da 6,8 Millionen Euro. Und das ist natürlich eine Lücke, die man wunderbar füllen könnte, wenn man das Geld hätte, um bessere Kindertagesstätten zu haben oder öffentliche Investitionen zu tätigen. Weil gerade in den Kommunen gibt es ja doch an der einen oder anderen Stelle auch mal ein Schlagloch zu füllen. Das ist jetzt so ein Ritt in den zweiten Argumentationsstrang, den wir bei der ganzen Diskussion haben, aber ich wollte es einfach nicht unerwähnt lassen.
Dann machen wir noch mal kurz den Schwenk. Der hat natürlich zu die Frau, der auch natürlich mit der Altersversorgung, wie sie gesagt hat, zu tun hat. Also wir hatten ja den Equal Pay Day am 6. März und es ist immer, also letztes Jahr war er am 7. März und dieses Jahr ist er einen Tag vorgerückt, aber nicht, weil es weniger geworden wäre, sondern weil wir Schaltjahr haben. Also da ist einfach ein Tag mehr davor. Das heißt, wir sind immer noch gleich bei rund 18%, in Baden-Württemberg immer noch bei 22%. Also wir haben immer noch die rote Laterne. Und wenn wir das jetzt auf den Stundenlohn mal ganz, also auf den Durchschnittsstundenlohn, das ist ausgerechnet worden vom Statistische Bundesamt, der männliche, also der Stundenlohn von Männern ist bei 25,30 und bei Frauen bei 20,84 Euro. Das sind 4,46 Euro Differenz. Und das ist, was es für das aktuelle Geld heißt, ist klar. Und was es natürlich für die Rente heißt, das wird eben dann auch nicht, das, was ich nicht verdiene, kann ich auch nicht in Sozialversicherung einzahlen. Und das ist dann, wenn man es auf die tarifgebundene Unternehmer
drauf guckt, dann haben Frauen tatsächlich circa 3,71 Euro mehr als Frauen, die in nicht tarifgebundene Betriebe arbeitet, pro Stunde. Ne? Also da ist dann schon nochmal ein riesiger Unterschied, auch nochmal wettgemacht. Und außerdem gibt es natürlich auch Urlaubs- und Weihnachtsgeld und die arbeitet meistens eine Stunde weniger in der Woche. Also ist ja auch nochmal qualitativ ein großer Unterschied. Also Tarifbindung hat auch eine Frauenperspektive, das ist ganz arg wichtig und das, das bringe ich morgen auch mit. Dann können wir uns das morgen auf dem Platz auch nochmal angucken und mit den Leuten drüber reden, wenn sie sich dafür interessieren. Genau.
Ich sag's einfach nochmal. Ab 10 auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz in Ulm an der Neuen Straße.
Bei Wind und Wetter.
Da sind die zwei Damen also morgen auf jeden Fall. Klären jede Frage, die wir eventuell heute nicht klären konnten, weil wir auch schon auf das Ende unserer gemeinsamen Sendung zusteuern und mit Sicherheit noch viele offene Fragen im Gepäck dabei hätten. Zum Beispiel hätte ich jetzt gerne noch ein Stück weit gefragt. Wir haben immer sehr allgemein auch gesprochen über Gewerkschaften, Tarifverträge, was das in Deutschland bedeutet. Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist ja auch der Arm sozusagen, der politische Arm für die verschiedenen Gewerkschaften, vertritt hier in verschiedenen Gremien. Und ich hätte jetzt gerne noch mal ein Stück weit auf Ulm geschaut und gesagt, naja, was bedeutet das denn eigentlich ganz aktuell in Ulm? Wie sieht's denn da vielleicht aus im Vergleich zu Rest Deutschland, zu anderen Regionen? Die Zeit werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr so ganz haben. Oder Antje, kriegst du es in ein, zwei Sätzen grob?
Also ich habe die Zuspitzung der Frage gar nicht richtig verstanden. Deswegen kann ich da nicht so antworten. Also Ulm geht's natürlich, Baden-Württemberg ist natürlich eins der Bundesländer, denen es besser geht als anderen Bundesländern. Ulm geht's auch besser als anderen Regionen in Baden-Württemberg. Aber nichtsdestotrotz ist noch viel zu tun. Und uns wird sicherlich die Arbeit nicht ausgehen als Deutscher Gewerkschaftsbund und als Gewerkschaften, denke ich.
Also auch wenn die Zahl der Tarifbindungen in den Unternehmen zurückgegangen ist, da ist es vielleicht gerade natürlich ein Stück weit für euch die Arbeit, dass die vielleicht in den kommenden Jahren und Jahrzehnten wieder in die andere Richtung geht, dass Tarifverträge wieder wichtiger werden. Gerade das Thema Fachkräftemangel hatten wir heute auch angesprochen. Kann ein Tarifvertrag natürlich auch eine gute Möglichkeit für Unternehmen sein, da auch um Fachkräfte zu werben, beziehungsweise die Frau Mauch hat es vorhin auch richtig gesagt, schafft einfach auch gleiche Bedingungen in den verschiedenen Unternehmen, dass die Fachkräfte jetzt auch nicht da zum nächsten Unternehmen gleich abwandern, nur weil dort 2 Euro mehr auf die Stunde bezahlt werden. Das heißt, Tarifverträge eigentlich eine gute Möglichkeit, einfach eine Sicherheit, eine gute Basis auch für Arbeitnehmer zu schaffen. Euch beiden vielen Dank auf jeden Fall für die ausführlichen Informationen und Erklärungen. Alles, was heute, wie gesagt, nicht kam, morgen dann auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz, da findet man die zwei Damen dann wieder. Ich sage jetzt eigentlich nur noch Dankeschön und wünsche euch für morgen gutes Wetter, dass es auch natürlich eine möglichst schöne Veranstaltung wird.
Vielen Dank für das Gespräch und für die guten Wünsche.
Ich bedanke mich auch. Danke.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6.